Meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder begrüßen zu der Vorlesung Epochen der heute wieder der französischen Literatur und der italienischen auch, aber heute nicht mehr. Also die beiden abschließenden Vorlesungen heute und nächste Woche sind der französischen Renaissance gewidmet. Die Renaissance ist ja ein Import aus Italien. Ja, also die Idee, das haben wir ja nun zur Genüge gesehen, kommt aus Italien. Und wir verwenden diesen Begriff dann auch für die anderen europäischen Länder, wie zum Beispiel Frankreich. Aber es ist ein Kulturtransfer, der aus Italien übernommen wurde. Und sich dann aber natürlich auch mit einheimischen Traditionen verbindet. Umgekehrt haben wir ja auch gesehen, die italienische Literatur oder Kultur importiert im Mittelalter beispielsweise die höfische Kultur, sie importiert die provenzalische Lyrik, die sie dann transformiert und die dann hinführt zu Dante und Petrarca. Also das ist ein Geben und Nehmen. Ja? Und wir wollen uns heute mit einem bedeutenden Zeitgenossen von Ariost beschäftigen, einem Franzosen namens François Rabelais. Sie sehen, wir sind hier genau im Plan, 30. Januar, Rabelais. Also heute ist dieser Rabelais unser Autor und sein Werk, das besteht aus, also sein fiktionales Werk, das sieht so aus, das ist die sogenannte Pentalogie, also die aus 5 Büchern, ein 5-büchriges Werk. Ja, Pentalogie heißt aus 5 Teilen bestehendes Werk. Sie kennen vielleicht die Tetralogie von Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen. Ein 4-teiliges Werk, Trilogie kennen Sie, also das ist eben die Pentalogie, eben ein 5-bändiges Werk. Ich werde Ihnen dieses Werk heute genauer vorstellen und werde Ihnen dann einige Aspekte herausgreifen, natürlich nur sehr selektiv, denn das ist ein sehr umfangreiches Werk, Sie sehen es, und auch sehr schwer zu lesen in einem Französisch, das man als Mittelfranzösisch bezeichnet, also ein Französisch, das zwar nicht mehr das mittelalterliche Französisch ist, aber auch noch nicht das uns geläufige neuzeitliche Französisch, das es ja eigentlich erst seit dem 17. Jahrhundert gibt. Im 16. Jahrhundert war so eine Phase des Wildwuchses, kann man sagen, in gewisser Weise. Also die Sprache wurde in dieser Zeit stark bereichert auf der Ebene des Vokabulars. Es gab bei Rabelais eben sehr viele, unter anderem bei Rabelais, nicht nur bei ihm, aber bei ihm ist es eben sehr auffällig und er ist ja auch aus dieser Zeit der bekannteste und bedeutendste französischsprachige Autor, also aus der Zeit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hier bei ihm findet man sehr viele gelehrte Wörter aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen. Man findet aber auch Dialektwörter aus verschiedenen Varietäten des Französischen. Man findet Fantasiewörter, Neologismen. Ja? Also es ist ein Vergnügen an der Sprache, ein Vergnügen am Spiel, das diese Schreibweise auszeichnet. Und es ist eben nicht das heute, wie gesagt, geläufige, normierte, stark normierte und standardisierte Französisch, das wir kennen, das dann geprägt wurde durch die Klassik, durch die Académie Française, durch Racine, ja, und durch die Sprachzensoren des 17. Jahrhunderts. Das ist dann in gewisser Weise auch eine Gegenbewegung gewesen zu dem, was man bei Rabelais im 16. Jahrhundert und bei anderen Autoren des 16. Jahrhunderts gefunden hat. Das empfand man dann im 17. Jahrhundert als nicht mehr zeitgemäß. Das galt als ja, archaisch, als Wildwuchs, als unrein. ja, als Hybrid. Und dieses wurde dann gereinigt, das wurde normiert im 17. Jahrhundert. Also wenn Sie das lesen, dann müssen Sie sich wappnen mit Kommentaren. Sie müssen vielleicht auch, was es gibt, zu einer neufranzösischen Übertragung greifen. Also sozusagen das Mittelfranzösische gibt es auch in modernisierter Fassung. Aber natürlich geht da dann auch das Salz verloren. Ja? Also das Interessante ist ja gerade eben dieses Wieder... vielleicht widerspenstige oder mit Widerhaken versehene Französisch des frühen 16. Jahrhunderts zu lesen. Das hat auch einen ganz eigentümlichen Reiz. Man versteht nicht jedes Wort. Ja, also man müsste dann griechische, lateinische, hebräische Wörterbücher bei sich haben. Der Kommentar hilft allerdings natürlich bei diesen Wörtern, die man nicht versteht. Also entweder man liest den Kommentar oder man hat Wörterbücher. Es ist ein ja, durchaus anstrengendes Vergnügen für Philologen. Aber das ist ja genau auch die Zeit, in der eben das Philologische wichtig ist, in der man sich bemüht, mit Texten umzugehen. Ja, und das werde ich Ihnen dann zeigen. Es verbindet sich damit nämlich auch wiederum, was wir ja schon vielfach gesehen haben, das ist wie ein roter Faden in gewisser Weise, in unserer Vorlesung dieses Epochenbewusstsein. Ja? Also ein Rabelais, genauso wie ein Ariost, hat ein Bewusstsein dafür, dass er in einer neuen Zeit lebt, in der vieles anders ist, nicht zuletzt aufgrund des Buchdrucks. Und dieses Neue wird artikuliert, auch die Technik natürlich, da werden wir nachher ein Zitat sehen. Auch hier geht es wieder um die Artillerie, also um die Waffentechnik. Das war auch schon bei Ariost thematisch. Die Artillerie als eine diabolische Erfindung, also die Technik, die Waffentechnik. Und damit die Zweischneidigkeit der Modernisierung. Ja, einerseits wird die Bildung immer höher, der Bildungsstand und die Möglichkeiten der Erschließung des Unbekannten oder der Wiederentdeckung des Vergessenen, wird groß geschrieben, das ist ein sehr positiver Wert. Auf der anderen Seite ist eben die Moderne auch gekennzeichnet durch Gewalt, Religionskriege, auch es geht sehr viel um Gewalt bei Rabelais. Genau, ja, wie bei Ariost, wo eben das im mythologischen Gewand, also sozusagen in der Einkleidung, in diese Ritterkämpfe, in diese schon mythische Vergangenheit Karls des Großen und seiner Paladine, die gegen die Sarazenen kämpfen, stattfindet. Und bei Rabelais, da sind das dann andere Formen von Krieg, das werden wir dann sehen. Also es sind ähnliche Themen, es ist ein ähnliches Epochenbewusstsein da. Und dieses Epochenbewusstsein ist auch wiederum janusköpfig. Also es ist einerseits so, dass hier diese Modernität des 16. Jahrhunderts gefeiert wird. Und auf der anderen Seite wird aber auch vieles aus dem Mittelalter aufgenommen und weitergeführt, transformiert. Und ein wichtiger Begriff, das wäre dann mein dritter Punkt, die Karnevalisierung, das ist ein wichtiger Begriff der Rabelais-Forschung. Geprägt wurde dieser Begriff von dem russischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin. Und von ihm gibt es ein Buch, das heißt Rabelais und seine Welt, Volkskultur als Gegenkultur. Da werde ich mich dann auch punktuell beziehen. Karnevalisierung als ein wichtiges Merkmal dieser Literatur, das ist die These von Bachtin. Eine berühmt gewordene These, die nicht unumstritten ist, wie es ja immer ist in der Philologie, dann gibt es eine These und dann gibt es natürlich andere, die diese These wieder anfechten, aber dennoch, wenn man sich mit Rabelais beschäftigt, dann sollte man von dieser These zumindest mal gehört haben. So, jetzt kommen wir also zum ersten Punkt, zur Pentalogie. Ich stelle zunächst einmal philologisch vor, Sie können das hier lesen, kann man es lesen, ja? So, die Titel, Sie sehen schon, das ist also nicht in einem Wort zusammenzufassen. Ich habe mir das Vergnügen gemacht, das mal aufzuschreiben. Also diese schon sehr ausschweifenden Titel. 1532 erscheint das erste Buch, das heißt Pantagruel,
les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Hypsodes, fils du grand géant Gargantua, composé nouvellement par maître Alcofribas Nasier.
Also ich übersetze das mal, 1532,
Pantagruel, die schrecklichen und furchterregenden Taten und Heldentaten des sehr berühmten Pantagruel, Königs der Hypsoden, Sohn des großen Riesen Gargantua. Neu komponiert, also zusammengefasst oder geschrieben, von Meister Alcofribas Nasier.
Nun werden Sie fragen, wer ist Alcofribas Nasier? Wenn Sie die Buchstabenfolge umstellen, dann kommt François Rabelais heraus. Das ist ein Anagramm von François Rabelais. Das Gleiche gilt dann für,
also anders gesagt, das Buch wurde also zunächst einmal nicht mit dem Autornamen
veröffentlicht. Rabelais war zunächst Mönch gewesen, war dann aber später Arzt geworden und Gelehrter, das heißt, er war ein sehr seriöser Mensch, ja, und wollte offenbar zunächst einmal ein Versteckspiel mit seinem Namen hier inszenieren, wollte also sich nicht zu dem Buch bekennen. Und hat das aber dann später getan, also ab dem dritten Buch steht dann auch sein richtiger Name auf dem Titel.
Aber ich komme zunächst mal noch zum zweiten Buch, nämlich 1534. Also der erste Band war wohl recht erfolgreich, sodass er dann gleich einen zweiten Band hinterhergeschoben hat. Dazu muss man sagen, der zweite Band ist eigentlich in der Chronologie der Handlung der frühere. Der zweite Band, Gargantua, ist auch in den Ausgaben immer an erster Stelle, weil er nämlich ja die Geschichte des Vaters erzählt und dann kommt erst die Geschichte des Sohnes, Pantagruel. Also jetzt geht es um den Vater, 1534, La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par Monsieur Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruelisme. Also das sehr erschreckende Leben des großen Gargantua, des Vaters von Pantagruel, der ja schon bekannt ist durch das erste von ihm veröffentlichte Buch, jüngst geschrieben von Monsieur oder Maître Alcofribas, einem Abstracteur de Quintessence, also einem der.
Das ist im Grunde so eine alchemistische Tätigkeit, also Quintessenz, ja, einem Alchemisten, so könnte man das übersetzen.
Buch voller Pantagruelismus. Ja, also hier wird der Name des Helden des ersten Buches schon hier verwendet als ein,
Nomen commune, das heißt also ein allgemeiner Begriff, der eine Eigenschaft konnotiert oder denotiert, besser gesagt, Pantagruelisme. Was das ist, ja, wir werden es sehen. Seien Sie gespannt. Ja, und dann, ein gutes Jahrzehnt später, kommt der dritte Band, Tiers Libre des Faits et Dits Héroïques du Noble Pantagruel, composé par Monsieur François Rabelais, Docteur en Médecine. Also jetzt nennt er auch den Namen und seinen Beruf, Docteur en Médecine. Also das dritte Buch der Taten und Reden, der heroischen Taten und Reden des edlen Pantagruel von Meister François Rabelais, Doktor der Medizin, geschrieben. 1546. Und 1552, Le quart livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel, composé par Monsieur François Rabelais, Doktor en Médecine, das muss ich jetzt nicht mehr übersetzen, das verstehen Sie ja jetzt. Und 1564 erscheint dann noch ein Buch, dessen Autorschaft umstritten ist. Man weiß nicht sicher, ob das von Rabelais noch geschrieben wurde. In jedem Fall ist es im Geiste Rabelais eine Fortsetzung, die also auch die Handlung dann zu Ende bringt. Denn die Handlung ist nach dem vierten Buch noch nicht abgeschlossen. Im fünften Buch also
wird diese Handlung dann zu Ende erzählt. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Handlung. Also ich habe mir doch jetzt hier mal erst noch ein schönes Bild hier, damit Sie auch mal sehen, wie Bücher damals ausgesehen haben. Also La vie trésorifique, Entschuldigung, du grand gargantua père de Pantacruel, jadis composé par Monsieur Adolphe Rivas, Abstracteur de Quintessence, Livre plein de Pantacruelisme. Das ist also eine spätere Edition des zweiten Buches, also des eigentlich ersten Buches in der Chronologie der Handlung, eben des Gargantua, hier im Jahr 1542 in Lyon erschienen. Die Titel variieren dann natürlich von Ausgabe zu Ausgabe. Ja, jetzt also zur Handlung. Und ich möchte nun nicht jeden einzelnen Punkt hier erläutern. Das würde viel zu weit führen. Da würde ich jetzt eine Stunde die Handlung Ihnen vorstellen. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es eigentlich mehr darum, dass Sie abstrakte Handlungsschemata erkennen können anhand dieser meiner Übersicht. Also Sie sehen hier zunächst einmal eine Einteilung des Gargantua, mit dem ich anfange, der ja die Vorgeschichte erzählt, eben die Geschichte des Vaters, dann kommt der Sohn, Pantagruel, und dann kommt im dritten, vierten und fünften Buch kommen die Abenteuer, kann man so sagen, von Panurge und Pantagruel. Panurge ist ein Freund von Pantagruel und Panurge steht dann eigentlich im Mittelpunkt, der möchte nämlich heiraten und möchte eine Frau finden, die ihm auf keinen Fall die Hörner aufsetzen wird, und deshalb muss er sich vorher absichern und muss also jede Menge Orakel befragen und jede Menge wissenschaftlicher Aussagen einholen, und die sind aber alle nicht zufriedenstellend, und dann macht er eine Weltreise, und da auf dieser Reise begegnen dann verschiedenste abstruse Vorfälle und Erscheinungen, die in vielfacher Weise satirisch auf die damalige Zeit, auf ja, Papsttum und auf die Sorbonne und so weiter beziehen, auf die zeitgenössische Gesellschaft.
Ja, wir fangen jetzt an mit Gargantua. Also dieser Gargantua, dieser erste Band, der ist dreigeteilt, wie Sie hier sehen können. Also ich habe das in Römisch 1, 2 und 3 eingeteilt. Erstens wird erzählt Gargantuas Abstammung, Geburt und Kindheit. Zweitens ein Erziehungsaufenthalt in Paris. Und dann drittens eine Kriegsepisode, der Krieg gegen Picrocolle. Ja? Und jetzt noch mal ein bisschen genauer. Also der erste Teil, Abstammung, Geburt und Kindheit, hier wird zunächst mal die Genealogie erzählt, wie in der Bibel, also die vielen Väter und so weiter, X zeugte Y. Ja, und irgendwann mal kommt man dann bei dem eigentlichen Helden an. Dann wird die Schwangerschaft der Mutter erzählt. Man muss dazu sagen, oder das wissen Sie ja schon, weil ja immer von Le Grand Géant die Rede ist. Also das sind Riesen, wirklich also körperlich sehr große Gestalten. Diese Riesen haben dann natürlich auch entsprechend riesige Körper, und eine Schwangerschaft dauert dann auch sehr viel länger als bei normalen Menschen und ist sehr viel gewaltiger. Ja? Und das ist eben, das muss man sich vorstellen, das ist also ein dieser Gigantismus, der hier erzählt wird, der dann auch seine grotesken Seiten hat, Übertreibungen, Kreatürlichkeit wird dargestellt, es wird viel getrunken und gegessen, übermäßig, und ja, riesenhaft wird hier also wird die Welt dargestellt, und damit ist natürlich auch ein Kontrast zwischen den Hauptfiguren und dem Rest der Welt, also dass beispielsweise dann in Paris ist es so, dass dann einmal Pantagruel, glaube ich, war das, einer von den beiden jedenfalls, seine Notdurft verrichtet, und in der Masse, der Flut sozusagen, die er da ablässt, ertrinken dann viele Menschen. Also so groteske Episoden werden da erzählt. Ja, also diese Kindheit wird erzählt, also zunächst mal Schwangerschaft, dann Geburt, dann die Streiche der Kindheit, erste Erziehungsversuche, die aber eben scheitern, weil sie ja nicht geeignet sind. Und da kommen wir jetzt zu der Ernstdimension dieses Textes. Also vieles ist grotesk und man fragt sich, aber soll das eigentlich? Aber da ist immer auch eine zweite Ebene, eine Ernstebene hinter diesem vordergründig, ja, hinter diesem karnevalistischen, dazu werden wir ja noch kommen, ist eine Ernstdimension, und das ist jetzt in dem Fall die Erziehung. Da geht es um zwei Erziehungsmodelle, die einander gegenübergestellt werden. Zunächst einmal so ein, ja, scholastisches, mittelalterliches Erziehungsmodell, das ist natürlich überzeichnet, so schlimm war es im Mittelalter nicht, aber es wird eben so dargestellt, also alles muss dumm sozusagen hirnlos auswendig gelernt werden, und das funktioniert nicht. Und dann kommt eben eine neue Technik der Erziehung, die dann eben durch einen neuen Erzieher auch verkörpert wird.
Und mit diesem neuen Erzieher reist der junge Gargantua, der ja auch ein König ist oder werden soll, also ein Prinz ist, denn sein Vater ist ein König, er reist also jetzt erstmal nach Paris und macht dort einen Erziehungsaufenthalt. Und da begegnet er dann verschiedenen Gelehrten, Lehrern und so weiter. Und er lernt auch bestimmte Spiele kennen und er lernt die Welt kennen, ja, so was man eben so auf Erziehungsreisen alles kennenlernt, wenn man von der Provinz in die Großstadt kommt. Und dann kommt am Ende eben dieser Ponokrater, ein humanistischer Erzieher. Ja. Das ist dann das, was in Paris sozusagen ihm ermöglicht wird.
Ich habe das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen laut ist. Ich bin nicht da. Ich glaube mal so.
Müsste es besser gehen, oder?
Jetzt haben wir nicht mehr diesen Widerhall.
Ja, und nun kommt also der dritte Teil. Also als er da dann in Paris ist, wird er zu Hilfe gerufen. Es in seinem Heimatgebiet, da ist ein Krieg ausgebrochen. Da wird zunächst mal die Vorgeschichte dieses Krieges erzählt. Es geht da letztlich um eine Trivialität. Also da sind zwei Dörfer und die Bewohner des einen Dorfes, die haben so ein leckeres Gebäck namens Fouasse, und dieses Gebäck verkaufen sie eigentlich, und aber irgendwann tun sie das nicht mehr, sondern beleidigen stattdessen die Winzer, die gerne das kaufen würden, weil es so gut schmeckt, wenn man das mit dem frisch geernteten Wein, mit den Weintrauben zusammen isst, ja, und das führt also zu einer wüsten Schlägerei und Beleidigung wechselseitiger Natur und so, und daraus entsteht dann ein Krieg, ja, und dieser Krieg wird vor allem von Picrocol, einem Anführer der Partei, die diese Fouasse, dieses Gebäck nicht mehr verkaufen wollte, geführt. Und dieser Picrocol hat nun sehr schlechte Ratgeber, er geht auf kein Friedensangebot ein, er will stattdessen die ganze Welt erobern, also so eine Art Napoleon oder Hitler avant la lettre, ja, also er will gleich die ganze Welt erobern, und dieses muss dann natürlich von Gargantua verhindert werden. Gargantua, der nun riesig ist und sehr stark auch, er kommt nun zu Hilfe. Und hat dann auch natürlich noch Helfer, einen Frère Jean, einen Mönch, der sehr tapfer ist und sehr viele Gegner auch besiegt. Und dann kommt es zur Schlacht, die wird gewonnen, und am Ende erweist sich Gargantua als ein großmütiger Sieger, ein weiser Herrscher. Ja? Und er gründet dann zum Abschluss, das ist der letzte Teil, die Abtei Thelem. Das ist eine Abtei, also eine Art Gegenentwurf zu einem herkömmlichen Kloster, nämlich ein Kloster, in dem alles erlaubt ist und der freie Wille herrscht und Männer und Frauen ungehindert nebeneinander herleben dürfen, und eine Freiheit sozusagen, eine Utopie der Freiheit hier
also möglich erscheint. Ja? Und das ist also jetzt dieses Handlungsschema des ersten, des zweiten, aber wie Sie wissen, des ersten Bandes chronologisch. Und nun sehen Sie schon, wenn wir jetzt in den Pantagruel hineinschauen, hier ist es analog strukturiert. Hier hat sich leider wieder meine Formatierung verschoben, also dieses eine da, Pantagruel schlichtet den Rechtsstreit, das müsste eigentlich auf einer Linie mit den anderen sein, so sieht es halt verwirrend aus, aber Sie sehen es ja erstens, zweitens und drittens, ja, und das ist völlig analog konstruiert. Wir haben also auch erstens Abstammung, Geburt und Kindheit, zweitens Erziehungsreisen mit Aufenthalt in Paris und drittens dann der Krieg gegen, diesmal gegen die Dipsoden. Das ist also völlig analog aufgebaut. Vater und Sohn erleben sozusagen zweimal die gleiche Geschichte. Und nun, was ist das denn für uns? Wir kennen ja im Grunde so ein Schema schon. Das ist nämlich nichts anderes als ein Präfigurationsschema. Das heißt also, der erste und der zweite Teil, der Vater und der Sohn, ja, stehen zueinander in einem Verhältnis der Präfiguration. Ja, das ist dieses klassische Schema, was wir aus dem Mittelalter kennen. Und nun ist es interessant zu wissen, dass die Pentalogie, also diese Geschichten von Gargantua und Pantagruel, eben auch aus dieser mittelalterlichen Volksbuchtradition übernommen werden. Es gibt zu Beginn des 16. Jahrhunderts, eigentlich wenige Jahre vor Erscheinen, nein, eigentlich im selben Jahr noch, 1532, in dem Jahr, in dem Pantagruel erscheint, also das erste, alias zweite Buch, da erscheint auch ein Volksbuch mit dem Titel Chronique Gargantuine, so ist der Kurztitel, also die gargantuinischen Chroniken, und in diesem Volksbuch, das wie Rittergeschichten sozusagen, das auf die Rittergeschichten zurückgreift, die man aus dem Mittelalter kennt und die überliefert werden über die Jahrhunderte, in diesem Volksbuch kommt also dieser Riese Gargantua vor. Das heißt also, Rabelais bedient sich hier aus einer Überlieferungstradition. Und nun geht es also weiter. Nun haben wir im dritten, und ich zeige jetzt nur noch an zwei Büchern, am dritten und am vierten Buch, wie die Handlung sich weiterentwickelt, weil dieses Schema, also dieses dreiteilige Schema Genealogie, Kindheit, Jugend, erstens, dann zweitens Adoleszenz, Erziehungsphase und dann drittens Erwachsenwerden, Kampf und Weisheit, ja. Dieses Schema wird hier jetzt nicht mehr beibehalten, sondern wir kommen jetzt zu einem neuen Schema, nämlich einem Schema, das entscheidend auch mit dieser neu hinzugekommenen Figur Panurge zusammenhängt. Panurge ist einer, den Pantagruel kennenlernt und der dann zu seinem ständigen Freund und Begleiter wird. Und dieser Panurge, das ist nun eine ganz ambivalente Figur. Es ist einerseits ein sehr wortwitziger Mensch, einer, der immer eine witzige Antwort hat, der anderen Leuten auch Streiche spielt und sehr, sehr gewitzt ist und sehr ironisch, ja. Und auf der anderen Seite ist es ein Feigling, ein Hasenfuß. Einer, der bei jedem Kampf anfängt zu, oder noch nicht mal Kampf, sondern bei jeder vermeintlichen Gefahr anfängt zu zittern, ja. Also sehr, sehr ambivalent, so wie Falstaff sozusagen, ja, so der Miles Gloriosus. Und dieser Panurge ist auch einer, der, wie ich schon gesagt habe, eben nun auf Nummer sicher gehen will und er will heiraten, aber er will dabei nichts falsch machen. Und um diese Unmöglichkeit, nichts falsch zu machen, geht es letztlich. Also es geht im Grunde immer wieder darum, dass dann in vielen Episoden gezeigt wird, dass man eben nicht vorhersagen kann, was tatsächlich passieren wird, wenn man heiratet. Das heißt also, dass die Zukunft offen ist, dass die Zukunft kontingent ist, dass man nicht alles planen kann, dass man nicht jetzt schon weiß, ob man wirklich die nächsten 50 Jahre mit einem Partner immer glücklich zusammenleben wird. Ja? Darum geht es. Und diese Handlung wird nun erzählt als eine
Reisegeschichte. Die Reise haben wir ja zwar auch schon in den ersten beiden Büchern, nämlich die Reise nach Paris oder die Reise durch Frankreich, aber jetzt geht es also um eine Reise, die um die ganze Welt sich bewegt, und es geht um eine andere Struktur, um diese offene Struktur, um diese serielle Struktur der Handlung. Ja, wir haben ja bei den ersten beiden Büchern gesehen, dass hier die Struktur in gewisser Weise zyklisch geschlossen ist, also immer das gleiche Schema, und das Ganze wird also aufgezogen an der Biografie. Ja, es geht also um die Biografie eines Menschen. Und nun haben wir eine offene Struktur, in der eine im Grunde beliebig fortsetzbare Serie von Episoden aneinandergereiht wird und ein Ende eigentlich nicht möglich ist. Und vielleicht war das auch der Grund, warum Rabelais selber gar kein Ende geschrieben hat. Das weiß man aber nicht, das ist jetzt rein spekulativ. Das Ende ist jedenfalls so, dass hier diese Reise, dass die Reise dann zu einer, wieder zu so einer Art Wahrsagerin der göttlichen Flasche, ja, das ist also so eine Weisheitsspenderin, und die sagt aber dann nur, das ist jetzt, haben Sie ja nicht mehr auf den Blättern, weil das in dem fünften Buch ist, das ja möglicherweise gar nicht von Rabelais selbst stammt, aber die Antwort könnte von Rabelais durchaus so gedacht gewesen sein. Also die Antwort auf die Frage, die Panneau stellt, lautet: Trink. Und zwar auf Deutsch. Ja, also dieses Orakel spricht Deutsch. Und Trink ist ja nun auch sehr wichtig für Rabelais. Also ich habe schon gesagt, da wird viel gegessen und getrunken. Und die Leser werden auch teilweise angesprochen als Buveurs très illustres, also sehr berühmte Trinker. Und das Trinken eben als solches, als ein, ja, also Trinken im Sinne von natürlich Alkohol trinken, Wein. Wein wird hier getrunken, nicht Wasser oder Orangensaft. Also Wein trinken als ein Akt der Überschreitung, der Grenzauflösung, der Versetzung des Menschen in einen anderen Zustand, in einen Rauschzustand. Das ist hier ein sehr wichtiges, eine wichtige, immer wiederkehrende Figur in dieser Pentalogie. Und insofern ist das schon sehr sinnig, wenn das dann auch das Ende ist, also dieses sozusagen, wenn du die Antwort auf deine Fragen suchst, dann trink, also sprich, dann besauf dich. Ja, also eine andere Antwort gibt es nicht. Wichtig ist auch, dass in diesen Episoden, die hier nur erzählt werden, die fahren dann von Insel zu Insel, und dann kommen sie da zum Beispiel einmal zu einer Insel, also beispielsweise hier, jetzt greift das heraus, die Insel der Papiman, das sind also die Partisans, die Unterstützer des Papstes, die also eine übertriebene Papstverehrung an den Tag legen. Und das Bildnis eines Papstes wird dort wie ein Heiligtum verehrt. Ja, also das ist dann so, eben, da wird auch Kritik geübt an bestimmten zeitgenössischen Verhältnissen. Also es geht hier letztlich natürlich auch um die ja völlig zeitgleich in Europa stattfindende Glaubensspaltung. Ja, also Luther 1517, ja, das war ja nur wenige Jahre oder Jahrzehnte zuvor, und als Rabelais schrieb, da war dieser Glaubenskampf in Europa schon in vollem Gange. Und da geht es eben auch um die Frage, inwieweit ist es notwendig, eine Reform des Glaubens, selbst innerhalb des Katholizismus, herbeizuführen. Und der Papst ist dann natürlich auch Zielscheibe der Angriffe. Ja, also es geht um Satire, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht um Erziehung, das haben wir schon gesehen. Es geht um Karneval, dazu kommen wir dann noch. Karneval beispielsweise auch ganz konkret, wenn hier Figuren vorkommen wie Carême Prenant im Kapitel hier, zwischen 34 und ja, Kapitel 35. Also Carême Prenant, Carême ist
die Fastenzeit. Und das sind dann natürlich konkrete Anspielungen auf religiöse ja, auf religiöse Feste oder religiöse Abläufe des Kirchenjahres, und das wiederum wird dann ist lesbar als eine Satire auf die Religionskriege, wenn also die Andouille gegen Carême Colnan kämpfen. Also Andouille sind Würste, ja, das ist natürlich dann also eben das Gegenteil von Fastenzeit, ja, Fastenzeit und Würste kämpfen gegeneinander. Dahinter verbirgt sich dann eine Satire auf die Religionskriege. Ja? Und das, also was auch immer wieder vorkommt, ist natürlich, sind bestimmte Reflexionen über, ja, beispielsweise über die Sprache. Ich habe ja schon von der sprachlichen, von der sprachlichen Fülle, von der Üppigkeit erzählt. Und es gibt hier aber auch sehr ja, theoretische Reflexionen über Sprache, beispielsweise in der berühmten Episode der gefrorenen Wörter. Es gibt, also sie fahren dann da irgendwo hin, wo es sehr kalt ist, und dann entdecken sie gefrorene Wörter, also Wörter, die eingefroren worden sind durch die Kälte. Und wenn man die dann auftaut, dann hört man den Klang dieser Wörter. Also da haben wir auch dann eben immer natürlich im, sozusagen in der Überzeichnung, in der Entstellung, haben wir durchaus ein sehr theoriegeleitetes Bewusstsein über wichtige Bereiche des Wissens, wie zum Beispiel das Wissens über Sprache, die Reflexion über Sprache. Was passiert eigentlich mit Sprache, wenn sie aufgezeichnet wird oder wenn sie nicht aufgezeichnet werden kann? Das ist eine Frage, die natürlich auch mit dem Buchdruck zusammenhängt. Dazu werden wir nachher noch ein Zitat auch finden. Also Sprache als solche ist bei Rabelais immer auch sehr, sehr wichtig und wird thematisiert auf den verschiedensten Ebenen seines Textes. Ja, nun denke ich, dass Sie eine kleine, ja, einen kleinen Einblick genommen haben in die Struktur dieses Textes und in die Fülle der Themen und in die Fülle der Episoden und Elemente, die hier dargestellt werden. Man könnte sehr viel mehr noch nennen. Man könnte sprechen über, ja, Erziehung, das habe ich ja angedeutet. Man könnte sprechen über die Geschlechterverhältnisse, das hat was zu tun mit dieser Frage der Heirat. Ja. Dahinter verbirgt sich die, eine misogyne Tradition des abendländischen Geschichte, die sogenannte Querelle des Femmes. Also da geht es immer um die Frage, sind Frauen gut oder sind sie böse? Also sind sie sozusagen von Natur aus verdorben und betrügen die Männer immer, und was können die Männer dagegen tun? Und das wird hier in verschiedenen Positionen durchgespielt. Also es ist keineswegs so, dass Rabelais hier eine bestimmte eindeutige Position vertritt, sondern er spielt diese Positionen durch. Es kommt zu einer Hybridisierung, es kommt zu einer Dialogisierung der Positionen zu einem solchen Thema. Ja, und ganz konkret kann man natürlich auch sagen, diese Reise um die Welt, das ist natürlich auch eine parodistische Replik auf die damals stattfindenden Weltreisen eines Kolumbus oder anderer, die ja eben auch das Neue damals entdeckt haben, konkret über den Globus gefahren sind. Auch das ist Hintergrund. Ja? Das wird hier bei Rabelais so inszeniert. Ein anderer Punkt wäre noch das Stichwort Utopie, das habe ich schon gesagt, diese Abtei Thélème, die von Gargantua am Ende des Krieges gegen Picrocole gegründet wird. Diese Abtei ist eine Form der Utopie. Ein anderes Beispiel wäre Utopie, wenn man so will, naja, Utopie, also es ist auch immer eine Frage, was heißt Utopie und ist es das genau oder ist es das nicht, aber man kann zumindest daran denken, wenn man die Episode liest, in der Pantagruel seine
Was ist das mit der Zunge, ja? Also er ist ja ein Riese und er bedeckt mit seiner riesigen Zunge dann seine Soldaten, schützt sie damit vor dem Regen und dabei kommt dann der Erzähler selbst ins Spiel, der klettert nämlich in den Mund hinein von Pantagruel und der ist ja so gigantisch, dass sich in diesem Mund dann eine ganz neue Welt finden lässt. Ja? Und die beschreibt der Erzähler dann, die Welt in Pantagruels Mund. Das kann man einerseits wieder auf die Entdeckungsreisen beziehen, eine neue Welt wird entdeckt. Und man kann auch an die Utopie denken, also den Nichtort. Utopie heißt ja der Nichtort, also der Ort, den es eigentlich gar nicht gibt. Gut, also das wären so einige Stichworte. Jetzt komme ich aber zum zweiten Teil, zu dem Epochenbewusstsein. Also ich möchte es jetzt fokussieren auf zwei Punkte, nämlich Epochenbewusstsein und Karnevalisierung. Diese beiden Themen sollen jetzt im zweiten Teil dieser Vorlesung genauer behandelt werden. Wir lesen also jetzt mal einen Textauszug aus dem Prolog des Pantagruel. Dort heißt es: Très illustre et très chevaleureux champion, gentilshomme et autres, qui volontiers vous a donné à toute gentillesse et aux honnêtetés, vous avez naguère vu, lu et su les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua et, comme vrai fidèle, les avez crus galantement. Et y avez maintes fois passé votre temps avec les honorables dames et demoiselles. So heißt es also in diesem Prolog. Das heißt auf Deutsch: Ihr hervorragenden und ritterlichen Kämpfer, ihr Edelmänner und so weiter, die ihr euch bereitwillig allen edlen und ehrenwerten Unternehmungen verschreibt, habt vor kurzem gesehen, gelesen und gehört von den großen und unschätzbaren Taten des gewaltigen Riesen Gargantua und habt ihnen als treu ergebene vornehm Glauben geschenkt und damit manche Stunde eurer Zeit in Gegenwart ehrenwerter Damen und Edelfräulein zugebracht. Also wenn Sie jetzt die Begriffe, die hier verwendet werden, anschauen, dann sind das ja Begriffe, die aus der Welt der Ritter Kultur, der höfischen Kultur stammen. Also chevaleureux champion, gentilshomme, honnêteté, gentillesse. Und dann, auf der anderen Seite haben wir den Verweis auf ein Buch, das den Titel trägt Les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua. Und dieses Buch, das hier gelesen wird, also sozusagen im Rahmen einer ritterlichen Festkultur, wo Ritter und Damen zusammenkommen. Das kennen wir aus dem Mittelalter, dass man sich Bücher vorliest. Man liest die Bücher ja im Mittelalter nicht selbst, wie wir wissen, sondern sie werden eben in Gesellschaft, in Geselligkeit, beim Fest vorgetragen und sind also eng gebunden an die höfischen Umgangsformen und die Gepflogenheiten. Damit also beginnt dieser Text von Rabelais, der erste Band, also der Pantagruel, den er 1532 eröffnet hat. Und damit verweist er den Leser ja zunächst einmal in eine vergangene Welt. Und nun muss man nochmal erwähnen, das habe ich ja schon vorhin en passant gemacht, also diese Chronique Gargantuine, die hier genannt werden. Dieses Buch gibt es tatsächlich und es ist sogar einige Monate vor dem Pantagruel im Druck erschienen, aber das ist natürlich älter, eine ältere Tradition, das ist nicht damals erfunden worden, sondern es ist eine volkstümliche Form der Rittererzählung, wo es um Giganten, also um Riesen geht, um Heldentaten und so weiter, vielleicht in gewisser Weise in trivialisierter Form. Das ist jetzt nicht das Niveau, das wir von Chrétien de Troyes oder von Ariost kennen, sondern das ist eher so eine Form der, ja, eben der volkstümlichen Unterhaltung.
Und auf dieses nun verweist Rabelais. Und er tut das in einer ganz spezifischen Art und Weise, die wir uns jetzt noch genauer anschauen. Zunächst wird also sozusagen erstmal so eine Szene evoziert, die ihr dieses Buch gelesen habt und wie wahre Gläubige euch diesem Buch gewidmet habt und dann mit den Fräulein zusammen in höfischer Gemeinschaft euch ergötzt habt. Ja, so, das ist der erste Gedanke, der hier entwickelt wird. Jetzt kommt ein nächster Gedanke. Ich lasse jetzt nur wenige Zeilen weg aus diesem Prolog und dort lesen wir dann Folgendes. Et à la mienne volonté que chacun laissât sa propre besogne, ne se souciât de son métier et mît ses affaires propres en oubli pour y vaquer entièrement sans que son esprit fut de ailleurs distrait ni empêché, jusqu'à ce que l'on l'éteint par cœur, afin que si d'aventure l'art de l'imprimerie cessait, ou en cas que tout livre périsse, on tend à devenir un chacun les plus bien honnêtes enseignés à ses enfants et à ses successeurs et survivants, baillés comme de main en main, ainsi qu'une religieuse cabale. Und wenn es nach mir ginge, dann würde jeder seine eigenen Aufgaben vernachlässigen, sich nicht mehr um seinen Beruf kümmern und seine Angelegenheiten vergessen, um sich einzig und allein mit den Chroniques Gargantuines zu beschäftigen, ohne dass seine Gedanken abgelenkt oder daran gehindert würden. Bis man sie endlich auswendig könnte, auf das, falls etwa die Buchdruckkunst in Vergessenheit geriete oder im Falle, dass alle Bücher zerstört würden, ein jeder in Zukunft sie seinen Kindern beibringen und sie an seine Nachfahren von Hand zu Hand wie eine heilige Kabbala weitergeben könnte. Was sagt uns jetzt dieser Textauszug? Hier wird also zunächst mal ein superlativisches Lob gesprochen über diese Bücher. Die sind also so großartig, dass man sich die ganze Zeit mit ihnen beschäftigen sollte und alles andere vergessen sollte. Ja. Also in religiöser Verehrung, ja, wer mir nachfolgen will, der lasse seine Frau und seine Kinder und seinen Beruf und folgen und muss nur noch für mich da sein, so heißt es ja in der Bibel, sagt ja Jesus. Und hier nun also sollen die Leute alles vergessen, sollen nur noch diese Bücher lesen. Und jetzt kommt plötzlich ein neuer Gedanke, nämlich warum? Damit man sie auswendig lernt, damit wir, falls die Buchdruckkunst, die man ja hat, die ja also jetzt ein evolutionärer Fortschritt der damaligen Zeit gewesen ist und als solche auch wahrgenommen wurde, falls sie eventuell verschwinden sollte, also sprich, falls das kulturelle Gedächtnis zerstört werden sollte, falls alle Bücher zerstört werden sollten, dass man dann noch diese Bücher präsent haben könne und sie an seine Nachfahren weitergeben könne, wie einen heiligen religiösen Text, wie eine Kabbala. Ja? Also, das ist doch interessant, denn es ist, wenn man den weiteren Kontext dieses Vorwortes liest, dann ist es so, dass dieses, also dass hier ein Verwirrspiel getrieben wird. Wir haben auf der einen Seite ja einen Text. Das Ganze ist ja der Paratext, also das Vorwort, also die Anweisung einer Lektüre eines Buches, das der Leser in Händen hält. Ja, also ein Buch, ein materiell vorhandenes Buch. Und dieses Buch verweist nun auf ein fremdes Buch, das aus einem ganz anderen Kontext stammt,
Es ist kein humanistisches, kein gelehrtes Buch, sondern ein Volksbuch. Ja? Mit volkstümlichen Handlungen. Also mit einfachen, grobschlächtigen, wenig intellektuellen Darstellungen. Also das genaue Gegenteil dessen, was Rabelais selber macht, der ja hochreflexiv ist und Sprache also als virtuos, auf virtuose Art und Weise einsetzt und sehr viel Bildungsgut verbindet mit dem, was er darstellt. Und dieses Volksbuch wird aber hier nun jetzt nicht aufgrund seines populären Charakters gelobt, sondern aufgrund seiner Buchqualität. Also es wird als Buch gelobt. Das heißt also im Grunde lobt der Erzähler dieses Vorwortes die Ära des Buchdrucks. Ja, das Buch als etwas in seiner Materialität, als etwas, das wie ein Heilmittel fungieren kann, wie eine Medizin, ja, also das Buch als ein Fetisch, wenn man so will, das Buch als etwas Heiliges. Buchdruck ist also der neue Horizont, der hier aufgerufen wird und der gefeiert wird. Ja? Und nun kommt aber plötzlich eine argumentative Gegenbewegung, es kommt plötzlich eine kontrafaktische Denkfigur, was wäre, wenn die Buchdruckkunst verloren ginge, also wenn diese ganzen Errungenschaften, die wir jetzt haben und die an anderer Stelle des Textes dann auch noch vielfach erwähnt werden, also Stichwort eben Humanismus Renaissance, Wiederentdeckung der Bildung oder Steigerung der Bildung, Wiederentdeckung der Antike und so weiter, was wäre, wenn das alles verloren ginge? Ja, also jetzt kommt die Gegenbewegung. Und diese Gegenbewegung endet dann damit, dass er sagt, ja, das wäre doch gut, wenn die Leute das Buch, das sie so sehr schätzen, auch auswendig lernen würden. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder etwas, was wir schon kennen vom Mittelalter her. Wir haben im Grunde die Überlagerung zweier Aufschreibesysteme, ja, zweier Kommunikationssysteme, nämlich eines mündlichen und eines schriftlichen. Das Schriftliche ist klar aufgerufen durch den Buchdruck und das mündliche Aufschreibesystem, das mündliche Kommunikationssystem wird hier zumindest kontrafaktisch eingespielt, ja, indem dieser Gedanke eben in diese Richtung weist. Der Gedanke, dass dass ja eine Errungenschaft auch verloren gehen kann und dass es dann gut ist, wenn man sozusagen ein Backup hat, so würde man sagen, also eine Sicherungskopie, ja, und diese kann ja dann nur eben im menschlichen Körper selbst sein, im menschlichen Gedächtnis, ja, also die Spur sozusagen des Textes muss dann in das Gehirn des Menschen eingeschrieben werden als Speichermedium. Ja, und nun ist der Witz dieses Vorwortes natürlich der, dass das Lob dieses fremden Buches, dieses Volksbuches, eigentlich nur das Sprungbrett ist für Rabelais, um sein eigenes Buch zu loben. Ja, also er sagt, erst feiert er in den höchsten Tönen die hohen, die bedeutenden Qualitäten dieses Buches und dann sagt er, ja und jetzt kommt natürlich ich und ich habe noch was Besseres. Ja? Also das ist natürlich jetzt das eigentliche argumentative Ziel, dieses Vorwärts zu sagen, und das kennen wir auch, diesen Gestus der Überbietung zu Beginn eines Textes, ich erzähle etwas, was noch niemand erzählt hat, ich lege ein Buch vor, das noch niemand geschrieben oder gelesen hat, ja? Also jetzt kommt noch was Besseres. Mein eigenes Buch ist noch besser. Ja, und das, denke ich, ist jetzt hier an diesem ersten Textbeispiel, kann man das schon sehr deutlich zeigen, eben ein Beleg dafür, dass Rabelais ein Epochenbewusstsein besitzt, dass er ganz genau weiß, was neu ist in seiner Epoche, Buchdruck, ja, und dass er aber reflektiert über die Möglichkeiten und Konsequenzen dieses neuen technologischen Horizont, der für seine Zeit sich auftut. Ja? Ein anderer Punkt ist der, das wäre jetzt, also bei Bakhtin würde das jetzt genauer abgehandelt das kann ich jetzt hier nicht machen, aber ich werde ja nachher noch auf Bakhtin dann eingehen. Also bei Bakhtin kann man ja, also der Untertitel des Buches, daraus geht es ja schon deutlich hervor, der Untertitel des Buches lautet Volkskultur als Gegenkultur. Das heißt also, Rabelais wird hier gelesen als ein Autor, der sich in seiner Pentalogie auf die Volkskultur bezieht, ja, und sie transformiert, also künstlerisch bearbeitet. Das wird hier auch schon angespielt. Also dieser Verweis auf die Chronique Gargantuine ist ein solches Indiz, dass er sich mit der Volkskultur auseinandersetzt und dass er aber sie in einer Weise transformiert, die etwas zu tun hat, unter anderem mit diesem, was wir eben gesehen haben, mit diesem Bewusstsein für die neue Epoche des Buchdrucks. So, jetzt kommt noch ein weiterer Beleg für diese These, dass Rabelais ein sehr akutes Epochenbewusstsein besaß. Wir lesen jetzt diese Stelle aus dem 8. Kapitel von Gargantua. Das ist der sogenannte Humanistenbrief von Pantagruel ja sein. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Das ist Pantagruel. 209, ja genau, das, entschuldigen Sie, müssen Sie, das ändere ich dann noch, wenn Sie kriegen das ja, das ändere ich noch, den Fehler, also, aber schreiben Sie es bitte nicht falsch auf, das ist Pantagruel, also es ist der Brief von Gargantua an Pantagruel, ja, so kam der Irrtum zustande, also der Vater, Gargantua schreibt an seinen Sohn einen sogenannten Humanistenbrief, und den lese ich Ihnen jetzt vor, auch dann werden Sie gleich sehen, dass hier eben wieder dieses Epochenbewusstsein sich manifestiert. Maintenant, toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées, grec, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dit savant, hébraïque, chaldaïque, latine, les impressions tant élégantes et correctes en usance qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine comme à contre-fil, l'artillerie par suggestion diabolique. Tout le monde est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples, qu'il m'est avis que ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de Papinian n'était telle commodité d'études qu'on y voit maintenant, et ne se faudra plus dorénavant trouver une place ni en compagnie, qui ne sera bien expoli en l'officine de Minerve. Je vois les brigands, les bourreaux, les aventuriers, les palefreniers, de maintenant plus doctes que les docteurs et prêcheurs de mon temps. Es wäre schon nach wie vor gut, wenn mein Vortrag nicht durch permanentes Rascheln und Tuscheln gestört wird. Es kostet mich unheimlich viel Kraft, das zu übertönen. Ja? Und nach wie vor ist es ja so, dass Sie eigentlich nichts davon haben, wenn Sie nicht mitmachen, geistig. Also alle Kanäle fokussieren auf das, was ich hier zu sagen habe. Wenn Sie nicht hier sein wollen, dann können Sie ja auch gehen. Wissen Sie, ich meine, niemand zwingt Sie, hier zu sein. Sie sind freie Menschen, aber es ist doch ein Gebot der Höflichkeit, dass man während einer Vorlesung leise ist.
Gut. Jetzt auf Deutsch. Jetzt sind alle Disziplinen wiederhergestellt, das Studium der Sprachen eingerichtet, des Griechischen, ohne dessen Kenntnis es eine Schande ist, wenn jemand sich Gelehrter nennen will, des Hebräischen, des Chaldäischen, des Lateinischen, die heute üblichen, so eleganten und korrekten Drucke, die in meinem Zeitalter durch göttliche Eingebung erfunden wurden, sowie im Gegenzug die Feuerwaffen durch teuflische Einflüsterung erfunden wurden. Die ganze Welt wimmelt von Gelehrten, sehr gebildeten Hauslehrern, gut bestückten Bibliotheken, sodass ich glaube, dass es weder zu Zeiten Platons noch Ciceros noch Papinians solche Möglichkeiten der Bildung gab, wie man sie jetzt hier vorfindet. Und von nun an sollte man keinem mehr begegnen, der nicht in Minervas Werkstatt gut ausgebildet worden ist. Mir kommen die Spitzbuben, die Henker, die Abenteurer, die Pferdeknechte von heute gebildeter vor als die Doktoren und Prediger zu meiner Zeit. So schreibt also der Vater Gargantua an seinen Sohn Pantagruel. Und was geht daraus hervor? Zum einen, zunächst einmal wieder eben ein Lob der neuen Zeit. Der Alte, der Vater, rechnet dem Sohn sozusagen die Vorteile vor, von denen er jetzt profitiert, die gesteigerten Bildungsmöglichkeiten, die Sprachen, die man jetzt lernen kann und das allgemein gehobene Bildungsniveau. Auf der anderen Seite aber haben wir ja die Erwähnung auch negativer Dinge, wie zum Beispiel insbesondere der diabolischen Erfindung der Artillerie, also der Feuerwaffen. Das wird durchaus auch gesehen, also eine Ambivalenz, einerseits Fortschritt, andererseits Gefahr durch Fortschritt. Und dann haben wir ja noch etwas, wenn Sie am Schluss den letzten Satz, wenn Sie sich das nochmal anschauen, die Spitzbuben, die Henker, die Abenteurer, die Pferdeknechte von heute sind gebildeter als die Doktoren und Prediger zu meiner Zeit. Also wichtig ist das Wort Henker, le bourreau. Das ist unter anderem zu beziehen auf eine andere Stelle, in der Rabelais in einem Vorwort sagt, dass er also dass er etwas sozusagen sich zu etwas bekennen würde jusqu'au feu exclusive, ja? Also das heißt also ich werde es bekennen, außer wenn man mich mit dem Feuertod bedroht. Und das wiederum ist ein Hinweis darauf, dass zu seiner Zeit ganz konkret die Gefahr bestand, wenn man ein Buch veröffentlichte, dass man dann von der Zensur und bis hin zur Inquisition, bis hin zur Verbrennung des Buches oder aber auch des Autors sich ein Risiko einhandeln konnte. Also es gab tatsächlich Verleger und Autoren, die für die Bücher, die sie geschrieben haben, getötet worden sind, hingerichtet, weil sie falsche Meinungen vertreten haben. Das wiederum hat damit zu tun, dass es eben eine Zeit war, in der es Fanatismus gab und Hass auf die anderen, die Vertreter einer anderen Glaubensrichtung, einer anderen Religion. Und Rabelais selbst war ein Anhänger von Erasmus von Rotterdam. Das heißt, das war so eine Art Protestantismus innerhalb des französischen Katholizismus. Und die Hinweise, die versteckten Hinweise auf solche Gefahren der Gegenwart, also dass man für das Schreiben von Büchern getötet werden konnte, das ist natürlich auch Teil dieser Ambivalenz. Einerseits das Lob der Gegenwart aufgrund der gesteigerten Bildungsmöglichkeit, auf der anderen Seite aber die Kritik an der Gegenwart, die mit religiösem Fanatismus, mit Dogmatismus und so weiter zusammenhängt. Diese doppelte Dimension muss man bei Rabelais immer im Auge haben. Und damit, also deshalb, das hat halt auch was mit diesem Epochenbewusstsein zu tun, weil sich damit ja dieses sehr positive Bild der Gegenwart, wie es seit dem Frühhumanismus toposhaft immer wieder formuliert wurde, relativiert, ja. Also diese vermeintliche Gegenüberstellung von dunklem Mittelalter und strahlender Neuzeit, diese wird relativiert bei einem Autor wie Rabelais. Aber auch das hat eben was mit seinem Epochenbewusstsein zu tun. So, jetzt, na, wo sind wir denn? Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Karnevalisierung. Ich beziehe mich auf das schon erwähnte Buch von Bakhtin, Rabelais und seine Welt. Und was sagt Bakhtin? Er vertritt eigentlich eine ganz klar formulierbare Grundthese, nämlich dass Rabelais Werk nur verständlich werde, wenn man es oder ihn, wenn man ihn vor dem Hintergrund der volkstümlichen Lachkultur des Mittelalters und der Renaissance situiere. Lachkultur. Was bedeutet das? Hier nennt Bakhtin drei Grundformen. Es gibt also drei Grundformen der volkstümlichen Lachkultur. Nämlich erstens sind das rituell-szenische Formen, Feste vom Karnevalstyp, komische Marktplatz-Szenen und so weiter. Ich muss ja, glaube ich, hier niemandem erklären, was Karneval bedeutet in einer der Hochburgen. Also gut, es heißt ja anders, aber es ist der Karneval. Ja, also der Karneval ist der Oberbegriff. Basel ist nicht weit von hier. Und auch in Freiburg gibt es ja viele Fastnachtsumzüge. Also Karneval, das kennen Sie. Das lebt ja bis heute fort. Dann das zweite, die zweite Form der volkstümlichen Lachkultur sind komische Texte, unter anderem Parodien. Und das können sowohl mündliche als auch schriftliche, sowohl lateinische als auch volkssprachliche Texte sein. Es gibt ja auch mündliche Texte, eben Texte, die man sich auswendig merkt. Das kann man ja auch als Text bezeichnen. Ja, komische Texte und Parodien. Und das dritte, die dritte Form, das führt uns wieder zum Marktplatz. Das sind verschiedene Formen und Gattungen der familiären Rede, wie sie auf dem Marktplatz gepflegt werden kann, zum Beispiel Schimpfworte, Schwüre, Flüche, volkstümliche Scheltgedichte und so weiter. Ja? Also diese drei Formen, das sind so die Grundformen, die Bakhtin hier unterscheidet. Und diese Formen nun, so lautet seine These, werden bei Rabelais aufgenommen. Das ist sozusagen der Humus in gewisser Weise, auf dem sein Werk gewachsen ist. Ohne diese Formen als Sitz im Leben dessen, was er macht, wäre sein Werk gar nicht vorstellbar gewesen. So sagt Bakhtin. Also wie gesagt, nicht jeder glaubt an diese These von Bakhtin, aber es ist eine sehr bekannte These und ich stelle sie Ihnen einfach hier mal vor. Jetzt kommen wir zu den Merkmalen der Lachkultur bzw. des Karnevals. Also jetzt haben wir erstmal so die Grundformen gesehen, jetzt kommen die Merkmale und die kommen eben bei Rabelais auch vor. Also das wären folgende. Der Karneval ist ein Ausdruck von Gegenweltlichkeit. Ja? Also Gegenweltlichkeit, weil er gegen die normale Ordnung eine Ausnahmeordnung stellt. Ja? Und zwar eine zeitlich begrenzte Ausnahmeordnung. Karneval ist ja nicht das ganze Jahr über, sondern in einer bestimmten Zeit. Das heißt, er ist eingegrenzt und er stellt eine Gegenwelt sichtbar vor. Ja? Also man verkleidet sich, man tanzt, man macht Feste auf dem Marktplatz, in der Öffentlichkeit und bei diesen Darstellungen mit Masken, mit Kostümen und so weiter, da werden eben auch Gegenordnungen sichtbar gemacht. Ja? Deshalb also Gegenweltlichkeit. Ein damit eng zusammenhängendes Merkmal ist das der Theatralität. Beim Karneval geht es darum, dass man sich zur Schau stellt. Theater heißt ja eigentlich wörtlich der Ort, an dem man schauen kann. Ja? Und das Besondere an dieser Theatralität ist, dass wir keine strenge Unterscheidung haben zwischen Schauspielern und Zuschauern, sondern alle sind wechselseitig Schauspieler und Zuschauer
oder können das zumindest sein. Ja? Also das ist ja ohnehin für das Mittelalter, haben wir ja gesehen, bei der Diskussion der Bühnenformen und des Unterschiedes zwischen neuzeitlicher Komödie, die auf die antike Komödie zurückgreift, und der mittelalterlichen Komödie, der mittelalterlichen Schauspieltradition mit der Simultanbühne. Ja? Also da war ja auch diese Unterscheidung im Mittelalter zwischen Publikum und Schauspielern nicht so streng, sondern das Publikum sollte ja einbezogen werden in ein sozusagen religiös fundiertes Erleben. Ja? Also, keine Unterscheidung oder keine strenge Unterscheidung zwischen Darstellern und Zuschauern. Wir haben als nächstes Merkmal eine ritualisierte Zeitkonzeption. Das heißt, es geht beim Karneval um Phasen wie Krise, also Krise heißt ja Wende oder Umschlag, ja? Tod und Wiedergeburt, Ablösung und Erneuerung. Das heißt, das sind im Grunde die rituellen Wurzeln hier, die sich mit einer bestimmten Zeitkonzeption verbinden. Dann haben wir die Logik der Umkehrung. Es findet eine Vertauschung von oben und unten statt. Es wird der König, das ist ein Beispiel, das oft genannt wird bei Bachtin, der Karnevalskönig wird gestürzt. Ja, also der oben wird nach unten geschickt. Und alle Formen der Parodie, der Travestie, der Profanierung des Heiligen oder des Adligen, ja, des Königs, all das ist hier auch zu nennen. All das sind Elemente, die zu dieser Logik der Umkehrung gehören. Dann haben wir drei Formen des Lachens, die Bachtin nennt, zum einen das kollektive Lachen, also alle lachen zusammen. Es lacht nicht einer den anderen aus, sondern man lacht miteinander. Dann das Lachen ist universal, ja, also man lacht über die ganze Welt in dieser Zeit. Also alles kann Anlass zum Lachen werden. Und das Lachen ist auch ambivalent. Das Lachen ist ambivalent. Ja, und nun kann ich vielleicht auch mal nochmal ein Zitat vorlesen. Da habe ich noch ein anderes, aber zu diesem ambivalenten Lachen, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Hier, also das geht auch mit dem Lachen, das ist ja was ganz Wichtiges. Zunächst einige einleitende Bemerkungen zu der komplexen Natur des Karnevalslachens. Es ist vor allem ein Festtagslachen und folglich nicht individuelle Reaktion auf die eine oder andere komische Erscheinung. Das heißt, dass es wird schon durch die Situation vorgegeben, jetzt darf gelacht werden. Das ist kein spontanes Lachen, sondern quasi ein gefordertes Lachen. Das Karnevalslachen ist zum Ersten das Lachen des ganzen Volks. Wie schon gesagt, gehört die Gemeinsamkeit zum Wesen des Karnevals. Es lachen alle, es ist ein kollektives Lachen. Das ist die erste Form. Zum Zweiten ist es universal, das heißt auf alles und alle, auch auf die Teilnehmer am Karneval selbst gerichtet. Die ganze Welt erscheint komisch, wird in ihren lächerlichen Aspekten wahrgenommen und begriffen in all ihrer heiteren Relativität. Drittens schließlich ist dieses Lachen ambivalent. Es ist heiter, jubelnd und zugleich spöttisch. Es negiert und bestätigt, beerdigt und erweckt wieder zum Leben. Das heißt also, dieses Lachen enthält in sich, wie vieles, was wir hier ja betrachten, eine Widersprüchlichkeit, eine Gegensinnigkeit, eine Ambivalenz. Und genau deshalb ist es ja auch so interessant für einen Autor wie Rabelais, aber auch für Autoren eben wie wir sie letztes Mal gesehen haben, die Autoren der Commedia Erudita, sich auf ein solches Lachen zu beziehen und es zum Gegenstand einer künstlerischen Bearbeitung zu machen. Ein weiterer wichtiger Punkt für Bachtin ist die zwanglose Rede, die sich im Karneval ermöglicht.
auf dem Marktplatz, also da, wo keine strengen Regeln der Etikette, keine Normierungen herrschen, da kommt es zu einer Vielstimmigkeit der Rede, alle reden durcheinander, man greift das auf, es kommt zu, sozusagen zu unreinen, zu hybriden Formen der Rede. Und das alles wird auch bei Rabelais dann künstlerisch gestaltet. Und schließlich, ein wichtiger Punkt ist auch die groteske Leiblichkeit des Karnevals. Also es werden durch die Kostüme schon angedeutet, die Geschlechtsteile hervorgehoben oder also irgendwie sichtbar darauf verwiesen, also männliche und weibliche Geschlechtsteile. Der Körper wird vergrößert. Es werden Witze gemacht oder Anspielungen auf eben die physiologischen Vorgänge wie Ausscheiden oder Essen, Trinken oder aber auch Sexualität. Ja? Also all das ist eine typische Form der Leiblichkeit des Karnevals und auch die Nicht-Beachtung der Grenzen des Körpers. Also im Karneval, da kann jeder jeden berühren, da kommt es zu Annäherungen, da gibt es nicht mehr eben das, was wir in der normalen Welt haben, Abgrenzung, Schicklichkeit, Etikette, Norm, anständiges Benehmen und so weiter. Also das wird alles aufgehoben. Also im Grunde, Sie sehen, das ist im Grunde alles eine Ausfaltung dieses Begriffs der Gegenweltlichkeit. Ja? Der Karneval ist eine andere Welt, eine andere Zeitordnung auch. Ja, und nun kommen wir zum Begriff der Zeit. Also Karneval ist eine bestimmte Zeit, er ist ja nicht immer da, sondern er ist nur zu bestimmten Zeiten da. Das heißt, ihm ist ein Zeitmoment auch immer schon eingeschrieben und ein Moment der Gegenzeitlichkeit. Wir lesen jetzt diesen Passus aus Bachtin. Die allen grotesken Motiven zugrunde liegende Beziehung zur Zeit, das Gefühl für die Zeit und das Bewusstsein von der Zeit hat sich natürlich in der Jahrtausende währenden Entwicklung gewandelt. In einem frühen Stadium des grotesken Motivs, in der sogenannten grotesken Archaik, wird die Zeit als einfache Parallelität, im Grunde Gleichzeitigkeit zweier Entwicklungsphasen dargestellt. Anfangs- und Endphase, Winter und Frühling, Tod und Geburt. Diese primitiven Motive bewegen sich im biokosmischen Kreis zyklischer Phasenwechsel in Natur und menschlicher Tätigkeit. Ihre Komponenten sind die wechselnden Jahreszeiten, Saat, Aufgehen der Saat, Absterben, Gedeihen etc. Der in diesen Motiven implizit enthaltene Zeitbegriff ist der zyklische des biologischen Lebens. Doch die grotesken Motive verbleiben nicht auf dieser Entwicklungsstufe. Der Sinn für die Zeit und ihre Phasenwechsel erweitert und vertieft sich und umgreift nach und nach sozialhistorische Phänomene. Das Zyklische wird überwunden, es entsteht ein Gefühl für die historische Zeit. Ich denke, in dieser Engführung zweier Zeitkonzeptionen, die Bachtin hier vornimmt, wenn er auf die Geschichte dieser karnevalistischen Tradition, dieser Lachkultur zu sprechen kommt, diese beiden Zeitordnungen, also die zyklische, biologische Zeit des Lebens, des einzelnen Lebens von Geburt über Entwicklung bis hin zum Tod und dann die offene Zeit der Geschichte, ja, die kontingente Zeit der Geschichte. Die historische Zeit, so nennt er das. Diese beiden Zeitordnungen finden wir auch bei Rabelais. Ja? Wir finden sie, das haben wir vorhin gesehen, in der Struktur der einzelnen Bücher. Das erste und das zweite Buch sind nach dieser zyklischen Zeit gestaltet, nach der biologischen Zeit. Es geht also um eine Lebensgeschichte. Ja? Und wir haben ein Präfigurationsschema, das heißt, der Vater präfiguriert den Sohn und das Ganze wird aber auch noch in genealogische Zusammenhänge eingebunden. Das heißt, hier kommt im Grunde zu Wiederholungsmustern. Natürlich mit Abwandlungen, mit Variationen. Aber es sind im Grunde Wiederholungsmuster und es ist diese zyklische Zeit, die hier zunächst im Vordergrund steht. Und dann habe ich ja gesagt, ab dem dritten Buch ändert sich die Ordnung der Zeit bei Rabelais. Wir haben jetzt eine offene Zeit, eine Zeit
eine kontingente Zeit, wo man auch nicht vorhersagen kann, was passiert. Ja? Es kann das passieren, es kann jenes passieren, man begegnet diesem oder jenem Phänomen und das Ganze hat sozusagen keine logisch begreifbare, erwartbare, auf eine Formel zu bringende Ordnung mehr, sondern es ist unvorhersagbar geworden. Und genau diese beiden Zeitordnungen, die also Bakhtin in seiner Analyse hier findet, die finde ich nun, also das ist jetzt meine Interpretation, die scheinen mir in dieser Struktur der Texte ebenfalls vorzulegen. Also in diesem Wandel zwischen der dreigegliederten Struktur der ersten beiden Bücher und dann dieser offenen, serialisierten Struktur, die hinführt zu einer geschichtsoffenen oder ja, einer eben historischen Zeit, die offen ist und die nicht zu einem Ende kommt. Und das Ganze lässt sich ja dann auch noch einmal fundieren und verstärken, diese These, wenn man auf das zurückkommt, was ich ebenfalls gezeigt habe, nämlich dieses Epochenbewusstsein, dieses Bewusstsein für eine Zeit, die jetzt ganz neu ist, die ganz anders ist und die in sich auch ambivalent ist. Keineswegs nur positiv, keineswegs irgendwie teleologisch hingerichtet auf eine immer größer werdende Glückseligkeit der Menschen, sondern eine Zeit, in der es Gutes und Schlechtes gibt und in der jetzt eine geschichtliche Entwicklung angestoßen ist, die man nicht absehen kann. Ich denke, wenn man diese Faktoren zusammennimmt, dann hat man genau das, was hier Bakhtin am Karneval zu zeigen versucht. Und dann hätte man sozusagen eine strukturelle Homologie zwischen dem Karnevalsbegriff und dem Zeitbegriff bei Bakhtin und dem der narrativen Umsetzung bei Rabelais. Natürlich haben wir das auch auf der thematischen Ebene. Wir haben groteske Leiblichkeit, diese Riesen. Ja, es werden Unmengen an Essen und Trinken verschlungen, es kommt zu exzessiven Verhaltensweisen, es kommt zu Krieg, ja, es kommt zu natürlich parodistischen Darstellungen, das haben wir alles gesehen. Ja. Körperlichkeit steht im Vordergrund, also auch eben beispielsweise, nur ein Beispiel, Panurge sucht ja eine Frau und um das zu markieren, nimmt er sich den Hosenplatz ab. Ja, also er macht sozusagen sein, er lenkt den Blick auf sein Geschlechtsteil, sodass er also damit eben etwas sozusagen ein Begehren anzeigen kann. Und das ist natürlich lächerlich, das wird dann auch entsprechend kommentiert von bestimmten Figuren dieses Romans und führt dann zu Auseinandersetzungen. Also es ist eine groteske Inszenierung seiner eigenen Intentionen, durchaus karnevalesk. Ja? Und das Verlachen, das Verspotten, auch die Rede, die Unverständlichkeit der Rede beispielsweise. Es gibt so einmal eine Begegnung mit einem Écolier Limousin. Das ist also ein Student oder Student kann man sagen, der in verschiedensten Sprachen spricht. Ja, der spricht also Niederländisch und Lateinisch und Griechisch und Hebräisch und alles Mögliche. Nur er spricht nicht in der Sprache, die alle verstehen. Das heißt, er wird nicht verstanden. Ja? Und so, und da wird eben, ja, eben mit verschiedenen Registern wird gespielt und es werden karnevaleske Effekte erzeugt. Aber ich denke, diese Form, die man hier sehen kann, also so etwas sehr viel Grundlegenderes, ja, was jenseits der thematischen Ebene angesiedelt ist, also auf der Ebene der Struktur, der Zeitstruktur des Textes, das scheint mir noch sehr viel wichtiger zu sein für die These, dass Rabelais einen karnevalesken Text schreibt, ja, also dass in diesem Text Karnevalisierung stattfindet. Ja, damit denke ich, kann ich es für heute bewenden lassen und ich freue mich mit Ihnen auf die nächste, letzte dann Vorlesung. Noch eine Klarstellung, also ich bin ja mehrfach jetzt schon gefragt worden, hier persönlich, aber auch per E-Mail zu der Klausur. Diese Klausur wird also eine normale Klausurtests werden keine Ankreuzfragen sein, ja oder, also keine Multiple-Choice-Fragen, sondern es werden Fragen sein, die man beantworten muss mit ganzen Sätzen, aber mit unterschiedlicher Komplexität. Es wird also eher einfache Fragen geben, sagen wir mal Typus, wann erschien die Pentalogie von Rabelais, ja, sodass Sie dann einfach mal so ein paar Daten hinschreiben können, oder wie heißt, oder nennen Sie drei Titel von Commedie Erudite oder so. Das ist das eine, und das andere wird dann schon etwas anspruchsvoller sein, dass man vielleicht einen Textauszug wählt und dann sagt, inwiefern lassen sich an diesem Textauszug bestimmte Erscheinungen nachweisen, ja? Epochenbewusstsein oder so etwas. Ja? Das heißt also, bitte lernen Sie schon alles, was Sie gehört haben, und lernen Sie auch, egal ob Sie jetzt Italianist sind oder Galloromanist, Sie sollten auf jeden Fall die ganze Vorlesung vor Augen haben und können dann entsprechend schon Akzente setzen. Also ich werde sozusagen einen Zweig haben für die Italianisten und einen anderen Zweig für die Galloromanisten, aber das eine setzt das andere voraus. Ja, die Vorlesung versteht sich ja als Einheit. Es sind damit die Fragen zufriedenstellend beantwortet. Oder gibt es noch? Ja? Wo sonst? Draußen ist es zu kalt, oder? Sollten wir schon hier drin stehen? Da Sie ja nicht alle die Klausur schreiben werden, sondern nur eine Teilmenge von Ihnen, können wir uns dann auch schön ausbreiten. Ja? Gut, also dann bis zum nächsten Mal.